Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer Folge 184 und heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Studio. Aber zuerst gebe ich das Wort ab an Wolfgang Back.
Und du meinst, dass ich jetzt auch begrüße? Das tue ich auch. Herzlich willkommen bei uns hier in der neuen Sendung. Ich muss auch sagen, ein ganz besonderer Gast ist da, den wir alle damals weit weg erlebt haben. Weißt du noch, die Volkszählung 1983?
Ich kann mich sehr gut erinnern. Ich habe mich auch geweigert, daran teilzunehmen. Und ich bin auch mit einem Bußgeld belegt worden von 200 D-Mark.
Ich habe mich auch geweigert, nur ich habe nichts bekommen. Irgendwie ist das so versandet.
Die haben gedacht, bei dir hat es keinen Sinn.
obwohl ich hier erfahren habe, dass das ja alles anonym war. Ich dachte aber damals, das kannst du denn nicht glauben, dass das anonym ist, sondern da machen die schon was draus. Also das Misstrauen war damals schon sehr groß und deshalb habe ich da verweigert.
Hier im Studio begrüße ich ganz herzlich Herrn Gerhard Baum. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Baum, Sie waren Bundesinnenminister von 1978 bis 1982.
Ja.
Viele, viele Ämter, viele Ehrenämter, viel politische Ämter in der FDP. Sie sind auch heute noch Mitglied in der FDP. Sie haben also ein sehr bewegtes politisches Leben hinter sich. Ich möchte mal nur ganz kurz sagen, was wir von Ihnen halten, mein Kollege Back und ich. Wir haben beide schon wiederholt gesagt, Gerhard Baum war der letzte Innenminister, der was getaugt hat. Das ist das, was unter uns so das geflügelte Wort ist.
Ja, und Sie hatten ja auch eine schwere Zeit. Das war ja nun der Terrorismus, der war ja ziemlich aktiv. Und da war der Innenminister ja gefordert. Da ist ja auch so einiges an Gesetzen passiert. Musste einiges passieren.
Sie sprechen mich an auf meine Zeit als Innenminister. Ich war vorher 6,5 Jahre im Innenministerium parlamentarischer Staatssekretär. Und ich habe das Spannungsverhältnis zwischen Privatheit und der öffentlichen Sicherheit am eigenen Leibe erlebt. Denn der Innenminister ist auch der Datenschutzminister. Also unter meiner Ägide ist das erste Bundesdatenschutzgesetz damals verabschiedet worden. Absolutes Neuland. Das heißt, ich musste austarieren und habe dann also heftige Kritik auf mich gezogen. Franz Josef Strauß hat immer gesagt, Datenschutz ist Täterschutz. Also man wollte mich verunglimpfen wegen meiner Bemühungen, die Privatheit zu schützen. Die damalige Volkszählung wirkt ja heute harmlos gegenüber dem, was wir haben. Und ich erinnere mich, dass die Hauptsorge damals war, dass ein bundeseinheitliches Personenkennzeichen uns aufgedrückt werden sollte. Und das haben wir heute. Wir haben heute die Steuernummer. Und die soll zwar nur zu diesen Zwecken verwendet werden, aber diesen Kinderglauben sollte niemand haben. Meine Erfahrung ist, in all den Jahrzehnten, alles, was mal da ist, wird ausgeweitet, wird benutzt. Da, wenn die Tür mal offen ist, wird sie weiter geöffnet. Und seit dieser Zeit der RAF-Bedrohung des Terrorismus damals, wo wir natürlich Maßnahmen treffen mussten, hat sich etwas in der Republik verändert. Das heißt, diejenigen, die Freiheit einschränken, um der Sicherheit willen, haben eigentlich keine großen Beweisschwierigkeiten. Die Freiheit verteidigen, müssen sich ständig wehren. Und es ist bisher nicht gelungen, einen offenen, ehrlichen Dialog darüber zu führen, ob die Freiheitseinschränkungen überhaupt gerechtfertigt sind angesichts der Bedrohung, ob sie zu etwas führen und ob wir bereit sind, für marginale Gewinne an Sicherheit überhaupt so viel Freiheit aufzugeben. Diese ehrliche Debatte wird nicht geführt. Es wird auch keine ehrliche Debatte über Risiken geführt. Zur Freiheit gehört die Unsicherheit. Und Sicherheit und Freiheit sind ganz unterschiedliche Werte. Die Freiheit ist unser Bezugspunkt. Also die Sicherheit muss immer daraufhin geprüft werden, ob sie der Freiheit dient. Und wir müssen mit Unsicherheiten leben. Dieser Dialog wird nicht geführt. Dieser Diskurs wird nicht geführt. Wir sind in einer öffentlichen Diskussion, in der Angstszenarien aufgemacht werden und die Menschen dann relativ verschreckt sagen, nun gut, dann soll es halt gemacht werden. Und die Freiheit ist in all den Jahrzehnten immer weiter eingeschränkt worden. Scheibchenweise, die einzelne Maßnahme mag relativ harmlos gewesen sein. Die Summe der Maßnahmen hat dazu geführt, dass wir starke Elemente des Überwachungsstaates haben.
Ist das die Aufgabe des Innenministers? Haben Sie auch Freiheiten eingeschränkt in Ihren
Amtszeit? Ja, natürlich. Die Sicherheitsmaßnahmen bedeuten, dass man den Menschen Einschränkungen zumuten muss, die sie hinnehmen müssen. Aber sie müssen natürlich begründet sein und sie müssen wirklich beschränkt werden auf das absolut Notwendige. Ich habe eine Beschwerde geführt gegen das Online-Gesetz in Nordrhein-Westfalen. Daraus ist ein wunderbares Urteil entstanden. Wir haben jetzt zwei Grundrechte. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist das alte, aus der Volkszählung hervorgegangene Grundrecht, dass das Verfassungsgericht postuliert. Das zweite ist jetzt gekommen im Jahr 2008 aufgrund dieser Beschwerde. Ein Grundrecht zum Schutz informationeller Systeme. Das Gericht ist im Computerzeitalter angekommen. Und in diesem Urteil beispielsweise sagt das Gericht, die Online-Durchsuchung darf nur unter ganz engen Voraussetzungen stattfinden. Denn, und das ist eine durchgehende Sorge des Verfassungsgerichts, auch in anderen Urteilen, die wir erstritten haben, gegen die Wanze in der Wohnung beispielsweise, es gibt einen Kernbereich des privaten Lebens und der muss geschützt bleiben, nur in äußersten Fällen darf er verletzt werden. Der Mensch muss wissen, muss darauf vertrauen können, dass es Bereiche gibt, wo der Staat nicht präsent ist.
Dieser Kernbereich des privaten Lebens hat sich ja in den letzten Jahren geändert. Es ist eine neue Dimension dazu gekommen, das Internet. Internet geht bis in die Häuser hinein, bis zu jedem Einzelnen. Er kann per elektronischer Post kommunizieren, die wird aber in der Regel überwacht durch technische Maßnahmen, sowohl beim Provider wie auch in Verdachtsfällen, wohl auch verdachtslos. Es gibt die Möglichkeit, dass wir unsere Art und Weise, wie wir im Internet Informationen recherchieren, dass das aufgezeichnet wird. Alles das wird ja in irgendeiner Art gespeichert. Das heißt, was wir tun, liegt irgendwo in Datenbanken. Ich will nicht behaupten, dass das jetzt offen ist, dass von jedem ein Profil erstellt worden ist, aber es ist im Nachhinein möglich. Was ist denn die Konsequenz daraus, wenn unser Verhalten jetzt quasi automatisiert irgendwo gelagert wird und jeder kann hinterher nachvollziehen, wann war der wo online, was hat er sich wie lange angesehen, wo ist der hingegangen, was hat er sich besonders oft angesehen, welche Reiseziele, welche Länder, welche Literatur, was müssen wir jetzt beachten, was müssen wir tun, was ist ganz wichtig, um unsere Demokratie zu erhalten.
Ja. Oder die Zusatzfrage, hat er das überhaupt legal gemacht, wenn er das macht? Wenn er Daten, wo ich keine Zustimmung gegeben habe, dass er die gesammelt hat, wenn er daraus ein Profil macht?
Ja, also das alte Grundrecht ging ja davon aus, dass die Daten uns gehören, dass wir ein Verfügungsrecht haben. Dieser Grundsatz ist umstritten. Mhm. Und dass sie nur verwendet werden dürfen, wenn wir zustimmen. Das ist aus heutiger Sicht etwas naiv. Denn wir wissen ja gar nicht, wo wir Spuren hinterlassen. Wir hinterlassen ununterbrochen Spuren. Und wie ich gelernt habe, Spuren, die im Grunde nicht zu beseitigen sind. Die irgendjemand hat Zugriff nehmen und wird sich speichern, auswerten. Also, und deshalb hat das Gericht jetzt für den staatlichen Bereich gesagt, in diesem wichtigen Online-Urteil, hat das Gericht gesagt, es ist eine neue Dimension, das Abhören eines Gesprächs in der Wohnung. Lauschangriff, die frühere Telefon- und auch noch heutige Telefonüberwachung, ein Gespräch, zwei Gesprächspartner, hier, jetzt, mit dem Zugriff auf die Festplatte, wird mit einem einzigen Griff eine Fülle von Informationen herausgeholt. Das heißt, das Internet, jedenfalls die Festplatte, der eigene Computer, ist der Inbegriff der Privatheit. Das ausgelagerte Gehirn, haben manche gesagt. Und das ist eben heute durch die technischen Möglichkeiten mit einem Zugriff zu bekommen. Und dagegen haben wir uns gewehrt. Und es geht also nicht um das Internet und beispielsweise auch nicht um die Internettelefonie, die übrigens auch problematisch ist unter Grundgesetzaspekten. Wenn nämlich der Staat mit einem Trojaner auf die Festplatte geht, um damit auch Internettelefonie zu bekommen, muss er die gleichen Voraussetzungen erfüllen, die schweren Voraussetzungen, die das Verfassungsgericht postuliert hat. Also dieser Grundsatz, dass die informationellen Systeme einen besonderen Schutz brauchen, ist vom Gericht in diesem Urteil postuliert worden. Das zweite Grundrecht. Und was viele gar nicht wissen, das betrifft nicht nur den Staat, der da an die Kette gelegt wird, sondern die gesamte Gesellschaft, die gesamte Rechtsordnung. Das heißt, wir müssen unsere Rechtsordnung daraufhin überprüfen, ob dieser Schutz gewährleistet ist. Beispielsweise die informationellen Systeme im Auto. Kein Mensch weiß, was da an Elektronik im Auto ist, die spricht. Nicht wahr? Die entschlüsselbar ist. Also diese neue Entwicklung versucht, das Recht sozusagen in den Griff zu kriegen. Und wir brauchen, dafür bin ich jetzt jahrelang eingetreten, eine Datenschutzregelung, die Rahmen setzt dort, wo der Mensch gar nicht mehr selber entscheiden kann. Wo also Rahmen gesetzt werden muss. Eine Forderung des Verfassungsgerichts seit 3 Jahren, dass die vom Gesetzgeber nicht erfüllt ist. Datenschutz ist kein politisches Thema gewesen bisher. Stand nicht auf der Tagesordnung. Die Politik hat sich abgewendet von diesem Thema.
Das wird aber Zeit, dass das passiert.
Es wird absolut Zeit. Jetzt wachen Sie auf. Es gab die Datenskandale bei Telekom und Bahn. Ich war in beiden Fällen Sonderermittler. Und dann wird jetzt gesagt, wir brauchen Arbeitnehmerdatenschutz. Natürlich brauchen wir das. Wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen, um die Arbeitnehmer in ihrer Datenhoheit, auch wenn sie im Betrieb sind und am Computer sind, um sie zu schützen. Nicht wahr? Wir brauchen ein umfassendes neues Datenschutzrecht. Das ist den Bach runtergegangen. Alles war vorbereitet nach dem 11. September. Der 11. September war ein schlimmer Einschnitt. Ein schlimmer Einschnitt für unsere Freiheitsrechte.
Ist es heute noch?
Und ist es heute noch, nicht? Ja. War es alles fortgeschrieben worden. Die Amerikaner sind am weitesten gegangen, aber wir haben mit Chile wirklich schlimme Dinge gemacht. Einiges ist beseitigt worden, zum Beispiel dieses furchtbare Luftabschussgesetz, nicht wahr? Und das Verfassungsgericht hat wirklich sich dagegen gestellt in 14 Urteilen. Sie müssen sich vorstellen, es gibt 14 Urteile gegen die Parlamente in Sicherheitsfragen. Und hat versucht, unter dem Prinzip der Menschenwürde, 60 Jahre Grundgesetz, Menschenwürde ist das Leitprinzip unserer Verfassung, diese Dinge in Schach zu halten. Aber es geht immer weiter. Einsatz der Bundeswehr im Innern, neues Thema. Wenn wir nicht aufpassen, rutschen wir immer weiter in den Überwachungsstaat.
Ich weiß gar nicht, was ich zuerst fragen soll. Es sind so viele Fragen, die ich mir da...
Du, sollen wir nicht mal auf das Buch eingehen? Wir haben
machen wir ja gleich.
Etwa 200 Seiten. Und wenn Moment, ich so bitte. Das reinhöre, was Sie eben gesagt haben, wir werden auch 500 draus werden können.
Ne? Ja. Was ich gesagt habe,
steht da drin.
Ja, ja. Zum Bundesverfassungsgericht, was Sie eben angesprochen haben. Da gibt es ja jetzt eine ganz fürchterliche, interessante, aber fürchterliche Entwicklung, dass sehr viele Rechtswissenschaftler im Grunde genommen fordern, dass das Bundesverfassungsgericht sich der europäischen Gerichtsbarkeit in irgendeiner Art unterwirft. Dass es also gar nicht mehr unabhängig ist, dass es dort nachfragen soll. Und in dem Fall, wenn das wirklich geschehen würde, auch von der politischen Seite so eingeleitet würde, dann wäre doch eine der tragenden Säulen unserer freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung gefährdet. Dann würde doch von fremden Ländern quasi in unsere Rechtsordnung, in unser Grundgesetz, in unser Staatswesen eingegriffen.
Ja, und in diesem Fall haben wir schon die Vorratsdatenspeicherung.
Ja, genau.
Die noch nicht entschieden ist. Also meine Sorge ist auch, dass dieser strikte Grundrechtsbezug auf einklagbare Grundrechte, wir haben einklagbare, zum ersten Mal in unserer Geschichte, dass dieser strenge Grundrechtsbezug im Zuge internationaler Entwicklungen, nicht nur der europäischen Gemeinschaft, denken Sie mal den Zugriff der Amerikaner auf die Kontendaten SWIFT und der Fluggastdaten, nicht wahr, dass diese strikte Bindung an die Menschenwürde aufgeweicht wird. Und unser Grundgesetz, das muss mal ganz klar gesagt werden, ist eine Reaktion auf die Barbarei der Nazis. Ja. Das ist unsere Geschichte. Und deshalb haben die Verfassungsväter und die 4 Verfassungsmütter gesagt, wir machen ein Prinzip, das stellen wir vor die ganze Verfassung und das überstrahlt die ganze Verfassung. Und das ist das Prinzip der Menschenwürde. Und die Gefahr ist also, dass wir im Zuge internationaler Entwicklung diesen Kurs nicht fortsetzen können. Und der Kurs wird ja weitgehend bestimmt durch das Verfassungsgericht. Und man wird sehen, wie der Europäische Gerichtshof agiert. Das ist bisher nicht sehr ermutigend. Die Vorratsdatenspeicherung ist eben dieses Beispiel, dass durch eine europäische Richtlinie der deutsche Gesetzgeber zu einem Gesetz veranlasst worden ist, das übrigens weit über die Richtlinie hinausgeht. Der Gesetzgeber hat viel mehr geregelt, als er regeln musste. Und dass jetzt im Grunde das Verfassungsgericht, die Beschwerde ist ja anhängig, gehöre auch zu den Beschwerdeführern, dass die Beschwerde auch über europäisches Recht entscheiden muss. Das heißt, das deutsche Gericht ist im Spannungsverhältnis zwischen deutschem und europäischem Recht. Man wird gespannt sein, wie das ausgeht. Das deutsche Gericht hat schon eine einstweilige Anordnung erlassen gegen das Gesetz, das das Gesetz einschränkt, also ein Signal im Grunde. Vorratsdatenspeicherung ist ein tiefer Grundrechtseingriff, nicht wahr? Der uns alle betrifft. Und die ganze Entwicklung läuft auf uns zu. Niemand wird etwas dagegen haben, wenn gegen Verbrecher und Terroristen vorgegangen wird. Nein, wir, die normalen, unverdächtigen Bürger, wir werden als Risikofaktoren angesehen. Das ist die bedenkliche Entwicklung.
Das ist mehr als bedenklich. Wenn ich mir Sachen ansehe, ich weiß nicht, ob Sie da in die gleiche Richtung denken, aber wir haben so einen solchen Fall, der im Moment fürchterlich aufgebauscht wird von den Politikern. Die Dame von der Leyen kommt unter dem für mich Deckmantel der Kinderpornografie daher und will das Internet kontrollierbar machen.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein vernünftiger Mensch etwas für Kinderpornografie hat. Jeder normale Mensch hat Ekel und hat Abscheu und hat Wut und hat Gänsehaut, wenn er das allein nur hört. Aber hier wird in einer unflätigen Art und Weise auf zum Beispiel den Chaos Computer Club, auf die Piratenpartei, auf alle Leute, die sagen, nein, hier wird ein Werkzeug unter den Deckmantel der Kinderpornografie oder Aktion gegen die Kinderpornografie geschaffen, was später, wie Sie vorhin auch schon sagten, alle diese Dinge werden auch anders genutzt werden können, was später dann auch hilft, zum Beispiel der Musikindustrie die digitalen Rechte durchzusetzen und viele andere, die schon Begehrlichkeiten geweckt haben. Was kann man denn gegen solche Entwicklungen tun, dass das Volk von Politikern beschimpft wird, sie wären quasi Pädophile, nur weil sie nicht wollen, dass solche massiven Werkzeuge eingesetzt werden?
Ja, das ist, man sollte sich durch diesen Vorwurf nicht hindern lassen, die Verfassung zu verteidigen. Also wieder hier wird eine allgemeine Verunglimpfung in die Welt gesetzt. Ich kenne das von meinem Leben. Ich habe gegen bestimmte Arten des Vermummungsverbots gekämpft. Dann war ich der Verbündete der Vermummten. Ich habe mich gegen bestimmte Maßnahmen zur Terrorbekämpfung ausgesprochen. Dann war ich der Edelsympathisant der RAF. Wir dürfen uns davon nicht beeindrucken lassen. Wir müssen unsere Verfassung verteidigen. Das Gesetz, das noch in Brüssel geprüft wird, aber verabschiedet ist im Bundestag, muss weg. Ja, so einfach ist das. Meine Partei gewinnt Glaubwürdigkeit. Ich war lange Jahre skeptisch gegen vieles, was in der FDP passiert ist, aber im Bereich der Innenrechtspolitik gewinnt sie Glaubwürdigkeit. Zum Beispiel hier hat sie überzeugend, mit überzeugenden Argumenten mit anderen Oppositionsparteien das Gesetz abgelehnt, aus fundamentalen Gründen. Also dieses von der Leyen-Gesetz ist ein ganz schlimmer Sündenfall und ist das der Anfang, wenn wir nicht aufpassen, einer Durchregulierung, einer inhaltlichen Durchregulierung des Internets. Anfang für eine Internetzensur. Wie das Gesetz ausgestaltet ist, wer da Entscheidungen zu treffen hat, also diese Rolle des Bundeskriminalamts zum Beispiel, das ist ein einziger Skandal. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass mit der Sorge um die Kinderprostitution, also
Kinderpornografie,
die Pornografie, dass die benutzt wird, genau wie die Angst vor dem Terrorismus benutzt wird, um den Rechtsstaat einzuschränken. Also diese Maßnahme ist auch ungeeignet. Man muss ansetzen an der Quelle. Übrigens ist alles strafbar. Ja, alles, was hier passiert, ist strafbar. Wir brauchen kein neues Recht für das Internet. Alles ist strafbar. Der Herr de Maizière, der genannt wird als künftiger, als Nachfolger von Herrn Schäuble, hat letztens gesagt, ja, wir brauchen besondere Regeln für das Internet. Was will er denn? Mhm. Das Internet ist ein Teil der Gesellschaft, im Grunde eine wunderbare Einrichtung, uns die Möglichkeiten unserer Entfaltung zu vergrößern. Ich sehe das positiv bei allen Schwierigkeiten. Und wir brauchen kein Sonderrecht für das
Internet. Warum kommt das bei den Politikern nicht an, dass unsere Rechte ja auch das Internet einschließen? Dass wenn wir wir jemanden im Internet betrügen, dass das genauso Betrug ist. Ja. Wenn wir jemanden im Internet ausspähen, dass das genauso verboten ist. Warum kommt das nicht an? Warum verstehen
also
wir das
nicht? Ist eine Frage, die mich seit langem beschäftigt. Also diese dämliche Argumentation, wir haben nichts zu verbergen, die ja viele Leute auf der Lippe haben. Ja. Im Grunde, gerade weil wir nichts zu verbergen haben, verbieten wir uns, als Unverdächtige in staatliche Maßnahmen einbezogen zu werden. Also ich finde, dass diese Gleichgültigkeit war in den letzten Jahren, beinahe Jahrzehnten, hochgefährlich, weil die Politiker glaubten, sie könnten das tun. Erst wenn Widerstand in der Gesellschaft sich zeigt, werden Politiker nachdenklich. Mhm. Und dieser Widerstand zeigt sich jetzt. Er hat sich entzündet, wirklich an den Zugriffsmaßnahmen im Internet oder im Computerbereich. Die Online-Durchsuchung hat mobilisiert, die Vorratsdatenspeicherung hat mobilisiert. Es gibt ja eine große Anzahl von Beschwerdeführern. Ich weiß noch, ich habe vor dem Kölner Dom gestanden, in einer stürmischen Winternacht, und da gab es mal eine Demonstration. Ich habe viele Jahre keine Demonstrationen für Freiheitsrechte erlebt. Also ich finde es sehr gut, dass jetzt die Zivilgesellschaft reagiert und dass die Politiker gefordert werden. Ja. Wir brauchen eine Bürgerbewegung für Freiheit. Nicht genau. Mein Buch heißt vielleicht etwas übertrieben, rettet die Grundrechte.
Ja, kommen wir gleich noch drauf. Ganz schnell eine Sache. Eine E-Petition, weiß draußen kaum jemand, dass es sowas gibt, wurde ja gestartet bei dieser Zensur im Internet. Und diese E-Petition hat es geschafft, auf über 134.000 Stimmen, Petenten, die ja sich ausziehen mussten, die ja sagen mussten, ich heiße so und so, ich wohne da und da, das und das und das und das und das und das. Also echte Namen. Und da gibt es einen Herrn Wiefelsbütz. Und er sagt dann, ja, so Petitionen sind ja ganz schön und lustig, aber sie werden nicht einfließen in unsere Politik. Ja, kann man den Mann dann überhaupt noch in Berlin lassen? Oder müssen wir den in Handschellen von Berlin abführen? Ja. Wofür macht man Petitionen mit vielen, vielen Leuten? Das ist natürlich noch keine Bundesrepublik, 134.000. Ja. Aber es ist auch noch unbekannt. Es wird aber bekannter werden. Und dann haben wir ein zweites Mittel, um täglich Wahlen stattfinden zu lassen. Ja, was macht man mit solchen Politikern? Oder ein anderer Politiker, der gibt bei Abgeordneten Watch, da kann man den Abgeordneten fragen, hat einer gefragt, sagen Sie mal, ich habe gesehen, Sie haben abgestimmt für diese Sperren im Internet. Was hat Sie dazu bewogen? Haben Sie eine gute Ausbildung am Computer? Kennen Sie das Internet besonders gut? Ja. Haben Sie Kurse belegt? Oder haben Sie sich aufklären lassen von Fachleuten, damit Sie so eine Aussage überhaupt machen können als Abgeordnete? Dem hat er geschrieben, Sie haben eine schlechte Kinderstube.
Ja. Also, ist das normal? Es ist ja so, dass die Älteren, und zu denen ich mich auch zähle, mit dem Internet nicht so vertraut sind, auch die Politiker wie die Jüngeren. Die wissen ja gar nicht, was in dieser Internetwelt passiert und wie wichtig das für viele Menschen geworden ist. Und deshalb sind sie gleichgültig. Diese Petition war natürlich eine Wucht.
Ja.
Nicht? Das ist eine demokratisches Instrument. Wir haben einen Petitionsausschuss im Parlament, der eine wichtige Rolle spielt, in allen Parlamenten. Mhm. Und also das hat im Übrigen hat die Petition dazu geführt, dass das Gesetz verändert wurde. Mhm. Nicht zur Zufriedenheit, aber es hat eine gewisse Wirkung gehabt. Aber wenn Sie mich nach demokratischen Möglichkeiten fragen, die Petition ist eine, aber es müssen die Parteien gewählt werden, die das dann wirklich im Parlament ändern, nicht? Wir haben eine repräsentative Demokratie. Aber wie gesagt, Politiker haben Sorge um Wähler. Und wenn sie merken, dass die Wähler bestimmte Anliegen haben, dann fangen sie an, darauf einzugehen. Und ich hoffe, dass dieses verstärkte Bewusstsein für den Schutz der Privatheit dazu führt, dass in der nächsten Legislaturperiode A, Korrekturen stattfinden, auch an den großen Sicherheitspaketen, das Bundeskriminalamtsgesetz, auch ein Skandal, ich habe Beschwerde eingelegt, nicht? Das ist also ein neues FBI, da ist der Kernbereich nicht geschützt, da wird also Observation mit nicht nur mit Lauschangriff, sondern mit Kameras in der Wohnung.
Ohne Richtervorbehalt teilweise.
Ja, und ich wünsche mir, dass man revidiert und dass eben auch bestimmte Dinge gar nicht mehr stattfinden. Das können Sie eigentlich letztlich dann nur im Parlament erreichen. Mhm. Und ich muss sagen, dass die beiden Koalitionen, die wir gehabt haben, eigentlich Rot-Grün, Chili und auch jetzt natürlich Schäuble nicht sehr sensibel waren, was unser Thema angeht. Nicht sehr sensibel. Aber jetzt, wenn die gerade auch junge Leute sich rühren und protestieren, könnte das, hoffe ich, eine Wirkung haben.
Die jungen Leute protestieren. Das höre ich aus Berlin, da muss es ganz schön zugehen.
Ja.
Da ist auch die Piratenpartei ganz, 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 ganz dick im Geschäft da drin. Und die hoffen sich ja eventuell sogar 5%. Erhoffen sie sich, wäre auch ganz gut, da mal ein bisschen Wind reinzubringen, damit dieses wichtige Thema einmal auf bessere Füße gestellt wird.
Also ich finde ja, dass der Ausgangspunkt der Piratenpartei auch meiner ist, nicht? Der Kampf gegen den Überwachungsstaat.
Genau.
Das ist der Ausgangspunkt. Und da bin ich dabei, und zwar nicht erst seit heute, wie Sie wissen. Ich habe nur meine Bedenken, wenn ich eine solche Ein-Themen-Partei vor mir sehe, was sie denn wirklich als Partei bewirken kann.
Als Grüne Bürger, waren auch als Ein-Themen.
Ja, aber das war ein weit angelegtes Thema. Das ist dann auch ergänzt worden. Also
ich glaube, man muss denen einfach Zeit geben. Ich verstehe Ihre Bedenken und ich habe die gleichen Bedenken, dass das jetzt im Moment erstmal so eine Gruppierung ist, die noch gar nicht in der Lage wäre, irgendwas in der Regierung mitzutragen. Aber für mich ist ganz wichtig, dass es hier ein Bereich ist, wo alle die Leute, die mit den bisherig bestehenden regierenden Parteien und auch mit den Oppositionsparteien nicht zufrieden sind, dass die hier sagen können, wir möchten ein freies Internet und dafür steht nun mal das Synonym Piratenpartei.
Das könnte
ein Signal sein, wenn die wirklich viele Stimmen bekommen, was ich hoffe, dann könnte das ein wirkliches Signal sein. Aber zu Ihrem Buch, am 24.8. erscheint es, ich hatte die Möglichkeit, es schon vorher zu lesen, und Sie sagen, rettet die Grundrechte. Sie haben schon gesagt, dass der Titel vielleicht etwas überzogen ist, aber sehen Sie unsere Grundrechte dauerhaft wirklich in Gefahr?
Hier auf diesem Feld, der Untertitel lautet ja
Bürgerfreiheit kontra Sicherheitswahn.
Bürgerfreiheit kontra Sicherheitswahn. Ja, da schon. Nicht generell. Wir haben eine Demokratie, die sich bewährt hat. Wir sind in einer, wie jemand hat gesagt, einer geglückten Demokratie. Mhm. Wir leben eine Demokratie zum ersten Mal in der deutschen Geschichte. Aber wir müssen die Gefährdungen sehen. Und das geschieht zu wenig. Wir haben also langweilige Feierstunden über das Grundgesetz gehabt. Und da ist von Gefährdung nicht die Rede gewesen. Auch die Religionsfreiheit ist gefährdet. Auch die Pressefreiheit ist gefährdet. Immer wieder. Ja, also wir leben nicht in einer glücklichen Situation, wo wir uns zufrieden zurücklehnen können, sondern wir müssen unsere Grundrechte verteidigen. Und darauf lege ich Wert. Darauf habe ich mein ganzes Leben eigentlich gekämpft. Aber nochmal zur Piratenpartei. Sie haben eben gesagt, Internet. Der Bezugspunkt ist das Internet. Aber die Besorgnisse, die ich habe, gehen ja weit darüber hinaus. Ja, das sind gemeint die Verwischung der Unterschiede zwischen Nachrichtendiensten und Polizei. Ja, dass also Rechtsstaat überall abgebaut wird, die alten Prinzipien nicht mehr funktionieren, der Einsatz der Bundeswehr im Innern. Ja, die Definition, dass Terrorismus sozusagen mit Krieg bekämpft werden muss, dass der Kriminelle sich außerhalb der Rechtsordnung bewegt und deshalb nicht mehr den Schutz des Rechtsstaats hat. Das sind bedenkliche Entwicklungen. Wir haben ja heute eine Diskussion über den Ausnahmezustand, der all diese Maßnahmen rechtfertigen soll. Also bitte nicht nur auf das Internet gucken, sondern auf den weiten Bereich staatlicher Maßnahmen und auch nicht staatlicher Maßnahmen. Es werden ja viele Daten gesammelt und verwertet, auch missbräuchlich verwertet von Privaten, nicht wahr? Übrigens, Sie haben mich vorhin gefragt, was kann man tun? Sehr vorsichtig umgehen mit den eigenen Daten. Sehr vorsichtig umgehen. Nichts wird vergessen.
Das war ein schönes Schlusswort.
Das, denke ich, wollte ich gerade sagen. Du nimmst mir die Worte
aus dem Mund. Die Zeit ist schon vorbei.
Ja. Wir haben Ihnen eine halbe Stunde zugehört und mit großer Hochachtung vor Ihrer Meinung und vor Ihrem Einsatz für unseren Staat und für unsere Grundrechte. Und ich glaube, gerade unsere Zuhörerschaft wird begeistert davon sein.
Ja. Danke. Wenn Sie ein 500 Seiten Buch geschrieben hätten, hätten wir eine Stunde gemacht.
Ist mir das schon sehr schwer gefallen.
So, und jetzt kommt ein Wahlaufruf.
Ja, also alle, die uns jetzt zuhören, Wir haben es jetzt nochmal gehört von Gerhard Baum, sicher einen der wirklich bedeutenden Politiker in unserem Lande, der auch als Innenminister tätig war. Und es ist eben wichtig, dass wir kämpfen. Leben ist Kampf und Kampf heißt auch die eigenen Interessen nach vorn bringen. Und wenn die Politiker noch nicht verstehen, wie sich die Welt geändert hat, womit wir leben, wie wir kommunizieren, was für uns wichtig ist, dürfen wir dennoch nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, es wird schon gut gehen, sondern wir müssen aufstehen, wir müssen notwendigerweise unsere Meinung bei der Wahl sagen und nicht zu Hause bleiben, denn auch wenn nur 10% zur Wahl gehen, die Parteien haben hinterher die gleiche Macht wie vorher. Schönen Dank fürs Zuhören, schönen Dank, Herr Baum, dass Sie bei uns im Studio waren.
Und ich bin völlig unparteiisch, ich kann nur sagen, dass ich der Piratenpartei eine Spende überwiesen habe.
Ja,
herzlich. Völlig unparteiisch. Und so, Daumen nach oben.
Das erste Mal, seit ich dich kenne, dass du sowas gemacht hast.
Also ich bin noch sehr gerne bereit, mit diesen sensiblen Leuten, sensibel für den Überwachungsstaat zu diskutieren.
Prima, und, ja. Okay.
Vielen Dank.
So, Daumen nach oben und Ebel.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.